Sie hören SBS German.
Der IPCC-Bericht hat ja ein beängstigendes Bild unserer Welt gezeigt. Trotzdem halten manche Länder wie China oder auch wir hier in Australien an der bisherigen Klimapolitik fest. Vor allen Dingen die Haltung Australiens überrascht viele auf der Welt, denn kaum ein Land der Welt wird vom Klimawandel so hart getroffen wie der fünfte Kontinent. Auch der australische Klimarat fürchtet, dass sich die Regierung des Landes damit vom Rest der Welt isoliert. Am Telefon oder besser gesagt auf Skype ist nun wieder meine Kollegin Barbara Barkhausen, die als Auslandskorrespondentin immer wieder Anfragen von europäischen Medien erhält, das australische Verhalten zu erklären. Barbara, was berichtest du denen denn dann? Warum machen wir das? Warum machen wir nicht mehr, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?
Ja, hallo Trudi. Eine schwierige Frage, aber es ist interessant, ich kriege regelmäßige Anfragen von deutschen, österreichischen oder Schweizer Medien, die das wirklich verstehen wollen oder die darüber berichten wollen. Und ich sage eigentlich immer, wer verstehen will, warum Australien sich so nach wie vor nicht von der Kohle lösen oder auf ein Null-Emissionsziel festlegen will, der muss eigentlich mal die Zeit zurückdrehen ins Jahr 2013 und schauen, wie das alles anfing. Ja. Damals kam natürlich unser Tony Abbott hier an die Macht und der ist natürlich ein Klimawandelskeptiker bekannterweise und unterstützt natürlich auch die Kohleindustrie. Und innerhalb von nur 24 Stunden hat damals eigentlich die Liberal Partei bereits ein deutliches Zeichen für die Klimawissenschaftler des Landes gesetzt. Ja, damals der damals recht neue Umweltminister Greg Hunt, der ist gerade mal vereidigt gewesen, der hat damals den Chef der Klimakommission angerufen, nicht um Hallo zu sagen und sich vorzustellen, sondern um ihn rauszuschmeißen.
Weil denen das schon zu weit ging, was damals vorgeschlagen wurde.
Richtig, ja. Und auch sämtliche andere Klimakonzepte der Vorgängerregierung sind dann vom Abbott gestoppt worden, einschließlich ja der bekannten CO2-Steuer für Unternehmen.
Und auch der heutige Premierminister Scott Morrison ist ja nun nicht gerade ein Freund der Klimabewegung, ne?
Ja, richtig. Also legendär ist, wie er 2017 ein Stück Kohle ins Parlament brachte, um die Energiepolitik der sozialdemokratischen Opposition ja wirklich zu verhöhnen. Da hat er ja gesagt, das ist Kohle, haben Sie keine Angst.
Das tut Ihnen nichts hier, das strahlt nicht.
Genau, ist ja so ein bisschen hämisch gewesen. Und vor diesem Hintergrund lässt sich dann auch die Reaktion Morrisons jetzt im Moment auf diesen recht alarmierenden Weltklimabericht einordnen. Ja. Der hat sich ja wirklich trotz schärfster Warnung der Wissenschaft bisher geweigert, ein Null-Emissionsziel bis 2050 zu setzen und hat das ja so formuliert, dass er keinen Blankoscheck im Namen der Australier unterschreiben werde, vor allem für Ziele ohne Plan. Ja. Stattdessen will er, und das ist ja seine Hoffnung, dass es einen technologischen Durchbruch gibt, der die Welt in seinen Augen retten wird und dann in die Zukunft der Niedrigemissionen katapultieren wird.
Ja, das hat mich auch sehr geärgert, das zu hören, denn es ist ja logisch, natürlich muss man die Technologie nutzen, aber das wird ja vielleicht nicht reichen und das wissen auch die Wissenschaftler, auch hier in Australien. Wie haben die denn darauf reagiert, auf diese Aussagen der Regierung?
Nun, für Forscher ist das natürlich in gewisser Weise ein Schlag ins Gesicht. Ja. Ich habe auch einen Forscher, mit dem ich verlinkt bin, der hat schon so als sein Hauptstatement auf Social Media so am Anfang einer Katastrophe stand auch schon bei jedem Sci-Fi-Film irgendwie ein Wissenschaftler, der warnte, ja, und dann hat niemand auf ihn gehört. Also viele Forscher, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sind relativ entsetzt auch mit über diese schwache Reaktion. Und zum Beispiel hat der Mark Kenny vom Australian Studies Institute der Australischen Nationaluniversität hier in Canberra, Der hat geschrieben, dass Australien sich damit jetzt einen Namen als globaler Nachzügler gemacht habe und sich damit jetzt mit Verweigerern wie eben autoritären Staaten wie Russland, China oder Saudi-Arabien auf eine Stufe stellen würde. Und der australische Klimarat zum Beispiel, der hat wirklich auch mit relativ harten Worten gewarnt, dass Australien jetzt nicht mehr mit dem Rest der Welt Schritt halten könnte.
Zu was hat sich der Rest der Welt denn verpflichtet, dass man das mal zusammenfasst?
Genau, dass wir das mal sehen. Also die anderen tun tatsächlich mehr oder haben zumindest mehr versprochen. Also die USA, die wollen bis 2030 die Emissionen halbieren. Japan hat seine Verpflichtung für den gleichen Zeitrahmen auf 46% erhöht. Und Kanada, und das finde ich ist jetzt ein bisschen vergleichbar zu uns, ist ja auch ein bedeutender Exporteur fossiler Brennstoffe, wie eben auch jetzt Australien, die wollen um 40-45% reduzieren.
Das ist jetzt alles bis 2030.
Bis 2030, genau. Hm. Und die Europäische Union, die hat sich sogar zu einer Reduzierung um 55% bis 2030 verpflichtet. Und was haben wir dazu im Vergleich? Australien sagt, wir wollen unsere Treibhausgase bis 2030 um 26-28% unter das Niveau von 2005 senken. Also deutlich weniger ehrgeiziges Ziel.
Ja. Ja, und diese Zahl, mit der man dann vergleicht, weniger als dann und dann, die ändert sich ja auch. Ne? Das ist ja nicht immer im Vergleich zu 2005, sondern soweit ich das verstehe, in Deutschland war es im Vergleich zu 2000 oder irgendwann vorher.
Das ist eine Frage, Trudi, das weiß ich jetzt nicht genau, was das hier
deswegen war. Verwirrt einen das auch immer, so und so viel Prozent weniger als wann. Und da setzen wir, glaube ich, auch ein Jahr an, was nicht unbedingt dasselbe ist wie in den anderen Ländern. Aber das müsste ich dann auch nochmal nachschauen. Ja, weil mich das dann doch gejuckt hat, habe ich das nochmal nachgeschaut. Und zwar auf der Webseite des Deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und da steht auch tatsächlich, ich zitiere, Mittelfristziel ist das Senken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2030 um mindestens 55% gegenüber dem Niveau von 1990. Zurück zum eigentlichen Thema. Australien macht nicht genug und versucht nicht wie andere Länder jetzt ganz konsequent mehr zu tun, um dem Klimawandel, den wir ja mehr fühlen als andere, entgegenzuwirken. Dabei ist unsere Pazifikregion ja sozusagen ein Testlabor für den Klimawandel, nicht wahr?
Ja, allerdings. Also es ist ja wirklich nur eine ernste Lage, die wir hier schon haben. Wir haben ja durch diese menschgemachte Erwärmung, haben wir ja Staaten hier eben bei uns im Hinterhof quasi, wie Tuvalu oder die Marshallinseln oder Kiribati, die sind wahrlich dem Untergang geweiht, ja, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Ja, nicht nur, weil die dann es ist nicht so, dass unbedingt da gleich die ganze Insel versinkt, aber die haben natürlich dann, wenn so eine King Tide ist, kann das sein, dass die ganze Insel mal überschwemmt und dadurch auch zum Beispiel dann die Felder versalzen.
Und das Grundwasser, das die Brunnen, verlieren die, die haben kein Frischwasser mehr.
Genau, die haben dann kein Frischwasser mehr, das Grundwasser versalzt. Und es gab ja diese Vorfälle auch schon, es ist jetzt nicht so, dass es nicht passiert ist. Ja? Und auch wir hier in Australien, ja, wir haben so viele Katastrophen kurz hintereinander jetzt gehabt, wo man wirklich schon sagen kann, der Klimawandel hat vielleicht nicht die Katastrophe selber ausgelöst, aber der Klimawandel hat den Nährboden dafür geschaffen. Diese extremen Dürren, Hitzewellen, Buschfeuer, Wirbelstürme, Überschwemmungen, ja, Küstenerosion. Also etliche Themen, die dadurch vielleicht schlimmer, intensiver, häufiger geworden sind.
Ja, ja, die Wechselwirkung dieser verschiedenen Auswirkungen. Hm.
Genau, und wir wissen alle, dass natürlich besonders auch unser Great Barrier Reef leidet. Allein in den vergangenen 5 Jahren hat er das Riff 3 schwere Bleichen durchgemacht, 2016, 2017 und 2020. Und im Oktober vergangenen Jahres beispielsweise kam eine Studie raus, dass in den vergangenen 20 Jahren ja schon etwa die Hälfte der Korallen abgestorben ist. Also ganz erschreckende Ergebnisse eigentlich, die einen wirklich nachdenklich auch stimmen. Ja. Und das Riff ist ja nicht nur von der Biodiversität und nicht nur, dass es ja auch ein Weltnaturerbe ist, wirklich so extrem wichtig für uns. es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ja? Da hängen ja auch so viele Jobs dran. Es ist jetzt nicht so, dass unsere Jobs nur an den fossilen Brennstoffen hängen, sondern ganz viele hängen zum Beispiel am Great Barrier Reef. Ja?
Ja, und Tourismus ist einer der wichtigsten Punkte für Einnahmen für Australien, nicht wahr? Da trotzdem wollen wir natürlich das nicht zugeben und auch nicht der UNESCO-Welterbe-Kommission zugestehen, das zu sagen, öffentlich zu sagen, dass es gefährdet ist. Da haben sie sich wieder drum gedrückt dieses Jahr.
Da
geht ja schon seit Jahren so, ne?
Drückt, ja, natürlich, weil ich meine, das wäre ja auch eine Blamage gewesen für Australien. Ja?
Aber es ist doch so auch eine Blamage. Wir wissen doch alle, dass 50% abgestorben sind.
Ja, nun, die Frage ist natürlich, was jetzt da mehr eine Blamage war, weil natürlich dadurch, dass Canberra da jetzt wirklich die Werbetrommel gerührt hat. Und du erinnerst dich vielleicht, die Umweltministerin, die Susan Ley, die hat ja dann wirklich trotz geschlossener Grenzen in nur 8 Tagen, hat die ja hier eine Weltreise gemacht so ungefähr und hat Entscheider in Ungarn, Frankreich, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Oman, Malediven alle abgeklappert. Insgesamt hat sie, glaube ich, Botschafter aus 18 Ländern persönlich oder virtuell getroffen. Und dann hat man noch ganz viele internationale Diplomaten von Canberra aus zum Schnorcheltrip ans Great Barrier Reef
eingeladen. Ja, das fand ich auch am witzigsten. Ne? Also mitten in der Corona-Pandemie lädt man die ein zum Schnorcheln. Das ist Bribery, ne?
Ja, könnte man so formulieren. Auf alle Fälle. Also jedenfalls muss man das schon kritisch beleuchten, finde ich.
Was steckt denn deiner Ansicht nach noch hinter dieser aufwendigen Kampagne?
Ja, ich meine, dass das jetzt der australischen Regierung nicht recht war, dass man das Riff wegen des Klimawandels da auf die rote Liste nimmt, das muss man natürlich auch wiederum sehen, hat damit zu tun, dass Australien natürlich, wir haben hier eine der höchsten CO2-Emissionsraten pro Kopf, ja? Auch wenn immer gesagt wird, ah ja, Australien im Welt.
Gilt ja auch China hat ja viel mehr, ja. Aber ja, die Pro-Kopf-Rate, das zählt nämlich.
Es geht ja eigentlich um die Pro-Kopf-Rate, was wir hier für einen Dreck raushauen, auf gut Deutsch. Und die ist enorm, ja. Und zudem gehören wir nach Saudi-Arabien und Russland zu den größten Exporteuren fossiler Brennstoffe. Ja? 2020 sind unsere CO2-Emissionen zwar um 5% zurückgegangen, das muss ich auch mal loben. Also sie schrumpften um 26 Millionen Tonnen auf 499 Millionen Tonnen.
Ja, wegen Covid.
Richtig, genau. Ich meine, natürlich, wir haben auch mehr Wind- und Solarenergie produziert. Wir haben zum Beispiel eine große Verbesserung, also ich will nicht nur alles hier schlecht machen, wir haben auch eine große Verbesserung geschafft bei einem großen Erdgasprojekt, wo man diese Kohlendioxidabscheidung wohl in den Griff bekommen hat. Und wir hatten natürlich die Lockdowns. Ja?
Ja, da sind wir nicht so viel gefahren und geflogen. Dabei wäre Australiens Potenzial doch eigentlich ziemlich groß, doch weiter unser Kohlendioxidausstoß einzudämmen, oder?
Ja, und das ist eigentlich auch meine große Hoffnung, weil Australien ist ja wirklich so ein Powerhouse der regenerativen Energiequellen. Ja?
Wo gibt es mehr Sonne?
Ja, wir haben Sonnen, Wind, Gezeiten, Wellenenergie, wir haben sogar geothermische Energie, ja. Und es ist auch wirklich, ich muss nochmal sagen, ich möchte nicht alles schlecht machen. Südaustralien beispielsweise deckt schon heute 60% seines Strombedarfs aus Wind und Sonne ab, ja. Bis 2030 will Südaustralien die 100% erreichen, ne? Es ist eher die Bundesebene in Canberra, ja, wo man nach wie vor so ein bisschen skeptisch ist mit erneuerbaren Energien. Und als Übergangsenergie für eine emissionsärmere Zukunft, da setzt man eben eher auf Gas nach wie vor. Und Gas ist ja, wie wir alle wissen, fossiler Brennstoff. Ja? Und von dem wollen wir uns ja eigentlich verabschieden. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass bei Gasfeldern erhebliche Mengen des Treibhausgases Methan austreten. Und wenn man mal wieder in diesen IPCC-Bericht schaut, ja, da sind demnach die atmosphärischen Methankonzentrationen seit 1750 um 156% gestiegen im Vergleich zu einem Anstieg des Kohlendioxids um 47%. Also Methan ist echt gefährlicher.
Ja, und das ist ja, wird ja auch in Sibirien und in diesen anderen Permafrostgegenden jetzt immer mehr ausgestoßen, wo die auftauchen, nicht wahr? Da wissen wir vielleicht noch nicht genau, was das dann für Folgen hat, aber das könnte ja auch wieder eine neue Katastrophenmöglichkeit sein, nicht wahr?
Ja, und zum Beispiel die Kirsty Howey, das ist die Co-Direktorin des Environment Center Northern Territory. Die kämpft beispielsweise gegen die Entwicklung des riesigen Beetaloo-Beckens in seinem Norden und auch gegen das Offshore-Gasfeld Barossa. Die sagt wirklich, das sind Kamikaze-Missionen in ihren Augen. Ja? Und die sagt, es ist fahrlässig zu behaupten, dass Gas ein Teil der Lösung für die globale Erwärmung wäre. Ja? In ihren Augen ist Gas das Problem und nicht die Lösung. Ja? Und auch der Klimarat beispielsweise, der hält, also auch, der sagt auch ganz klar, Australiens bisherige Klimapolitik, ja, diese Idee, dass Gas das Übergang, die Übergangsenergie ist, das ist unzureichend. Ja? Und wenn er nicht härtere Maßnahmen ergriffen, so ist das also unrealistisch, dass wir demnächst eine Treibhausneutralität erreichen. Die setzen an, dass wir das dann, wenn wir so weitermachen, erst 2170 soweit sind. Und damit würden sie uns weltweit ja wirklich ins Abseits rücken.
Ja, wenn es uns dann noch gibt, ne?
Nun, uns zwei nicht mehr, Trudi.
Ja,
So viel
uns
schon.
beide sowieso nicht. Ja,
Und
es
wo
wird
wir dann immer noch so viel zu sagen hätten, bin ich mir sicher.
das glaube ich auch. Und einen Punkt möchte ich noch ganz zum Schluss mit hinzufügen, was mich immer ärgert, wenn man die Politiker hört, ist, dass mir nicht mitbedacht wird, dass wir so viel Energiestoffe abbauen wie Kohle und Gas und das dann weiterschicken an andere Länder. Dass das ja natürlich, wenn das verbraucht wird, auch CO2 ausstößt, dass das für uns nicht gerechnet wird, sondern nur für die anderen Länder, die das Zeug dann benutzen. Das ist auch irgendwie nicht so ganz logisch. Eigentlich müsste man das mitbedenken, meinst du nicht?
Finde ich auch, das müsste auch auf unserem Konto landen.
Sind wir uns ja wieder mal einig,
Sind
Barbara.
wir uns wieder einig? Ja. Naja.
Ja,
Wenn
vielen
jemand von der Kohleindustrie zuhört, der wird uns bestimmt jetzt nicht mögen, weil
Nee,
wir
aber die
da
haben auch
investieren.
Schwierigkeiten, aber auch gestern in den Nachrichten, dass da im Abbot-Kohleabbau, wo ist das, irgendwie im Norden in Queensland, dass die Minus machen, Minusgeschäfte, weil sich das nicht mehr lohnt mit der Kohle, dass das abgesetzt werden soll, dass die da gar nicht mehr abbauen wollen.
Nun, meine persönliche Meinung ist, dass die, wenn die jetzt frühzeitig anfangen, oder frühzeitig ist es ja schon nicht mehr, aber wenn sie jetzt anfangen, wirklich auf erneuerbare Energien umzustellen und zum Beispiel das Thema Wasserstoff weiter fördern, denn dafür sind ja die derzeitigen Regionen, ja, so einsam im Outback gelegen, wo momentan die Minen sind, die sind dafür ja prädestiniert. Und grüner Wasserstoff gilt ja als eine der Zukunftsenergien, ne?
Hoffen wir mal, dass das erlaubt wird, dass da weiter geforscht wird auch. Denn die Forscher, die sowas finden, wo es dann plötzlich Hoffnung gibt, dass da Lösungen vorhanden sind, die müssen ja auch unterstützt werden. Ansonsten wird das ja auch nichts, ne?
Das stimmt, aber da gibt es tatsächlich inzwischen, selbst mit Deutschland, zwischen Deutschland und Australien, ein Abkommen, dass man das
Ja.
fördern will. Also da, es tut sich schon was. Wie gesagt, ich bleibe weiterhin positiv.
Gut, lass uns hoffnungsvoll bleiben. Vielen Dank, Barbara.
Danke dir.
Sie hörten ein Gespräch mit Barbara Barkhausen darüber, dass Australien sich vom Rest der Welt in puncto Klimawandel immer mehr zu isolieren scheint. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german.